Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen.
Funktioniert?
Ja.
Sind wir dabei?
Oh, ich muss die Maske wieder abnehmen. Das Ding. Also ist ja schon schlimm, wenn man anfängt, die Maske zu vergessen, oder? Dann ist es schon, was will ich meinen?
Ja.
Das ist nicht gut, ne? Okay, fangen wir an. Läuft, perfekt. Julia, du?
Ich?
Oder nee,
Sie.
Ich?
Mhm.
Okay, wie immer?
Nein, ich bin mir sehr sicher, dass das so ist jetzt.
Hallo und herzlich willkommen. Heinefunk Folge 94. Heute ist der 9. Oktober 2020, immer noch inmitten einer Pandemie, aber wir sind schon so ein bisschen dabei, uns dran zu gewöhnen, oder? An meiner Seite Julia. Hallo Julia.
Hallo.
Wir haben gerade schon vergessen, die Masken abzusetzen, beziehungsweise, dass wir überhaupt Masken haben. Schlimm genug. Heute ist nicht nur der 9. Oktober, sondern es ist Freitag, 9. Oktober, und da klingelt sofort. Du bist eigentlich schon in den Ferien, oder?
Das bin ich, ja, seit einer Stunde.
Okay, also letzter Tag von den Herbstferien. Von hier aus, wenn wir fertig sind mit dem Interview heute, gehen wir sofort in die Ferien, in 2 Wochen Herbstferien. Und danach müssen wir mal schauen, wie die Situation ist. Die Zahlen, diese Infektionszahlen, Corona-Zahlen sehen alle nicht so rosig aus. Schauen wir mal, wie es in 2 Wochen aussieht. Lassen wir uns ein kleines bisschen überraschen. Wie immer haben wir einen Gast heute. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Wir haben Frau Dr. Annette Perra. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Und nicht nur das, sondern sie ist zu zweit gekommen mit einem weiteren Gast, der allerdings nicht reden kann, aber dafür hier an der Seite ist. Wer ihn sehen möchte, Entschuldigung. Entschuldige, Juna. Sie sehen möchte, auf dem Foto ist zu sehen, nämlich Juna, welche Rasse ist das?
Das ist ein Irish Terrier. Ich wollte eigentlich einen Waschbären mitbringen, aber die waren nicht stuben rein, also habe ich mich für den Hund entschieden.
Dankeschön, ich bin ja schon froh, dass die Luchse nicht kommen. Ja, Juna ist auch dabei, Frau Perra. Werden wir gleich mal fragen, Leiterin des Tiergeheges im Kaisergarten. Und werden wir gleich mal schauen, wie es denn da so aussieht. So, jetzt habe ich schon ganz viel geredet. Julia, jetzt darfst du erstmal den Rückblick, jetzt darfst du mal auf die Homepage schauen.
Das mache ich sehr gerne. Und zwar haben wir auf der Homepage einmal einen kleinen Bericht über die SV-Stunde, die nach langer Zeit mal wieder stattgefunden hat. Dieses Mal in der Aula, um den Sicherheitsabstand gewährleisten zu können. Da gibt es Fotos und wen das interessiert, da gibt es auch einen kleinen Bericht zum Durchlesen.
Ganz genau. Außerdem Big Challenge, der Englischwettbewerb. Wir haben tatsächlich eine Landessiegerin hier bei uns und noch 2 sehr, sehr gute Platzierungen auch auf der Homepage nachzulesen. Wer denn da wie gewonnen hat, herzlichen Glückwunsch. Ganz tolle Geschichte. Das war dann schon eine wirklich herausragende Leistung in diesem Wettbewerb. Da nehmen ja immer Tausende dran teil. Landessiegerin kommt vom Heine. Dann gibt's noch was für die neuen Eltern, die sich interessieren fürs Heine?
Das stimmt. Sie müssen mir dann nur mit den Zahlen helfen. Aber gerne. Es geht darum, dass es natürlich auch Angebote gibt für die Eltern und für die Schüler, um die Schule kennenzulernen. Dieses Jahr muss ja leider der Tag der offenen Tür ausfallen, Corona-bedingt. Und wir haben für Ersatz gesorgt.
Ganz genau. Und zwar werden wir den Tag der offenen Tür, Julia hat es gesagt, findet nicht statt, wie gewohnt. Wir haben im Prinzip 3, inzwischen sogar 4 Termine, an denen Eltern hier mal gucken können, beziehungsweise die Kinder, also die Viertklässler, die dann überlegen, aufs Heine zu kommen im nächsten Schuljahr, dann hier in die Klasse 5 kommen. Nämlich am 5.11., dieser Termin ist schon ausgebucht, aber am 6.11. haben wir einen Ersatztermin gemacht, das ist der Freitag. Dann gibt's am 8.12. einen Termin und einen für kurz entschlossene 26. Februar. Alles auf der Homepage nachzulesen. Wir müssen das in diesem Jahr mit Anmeldung machen. Da gibt es ein kleines Formular, wo man sich dann anmelden kann und anmelden muss, weil wir natürlich hier Corona-bedingt dann gucken müssen, wie viele kommen dürfen und natürlich auch wissen müssen, wer dann hier kommt und uns besuchen möchte. Worüber wir uns natürlich sehr freuen. Wir haben auch schon ganz viele Anmeldungen. Wie gesagt, der eine Tag ist schon ausgebucht. Daraufhin haben wir kurz entschlossen, den nächsten Tag einfach auch noch gesagt, dann wiederholen wir das eben an dem Tag. So, dann Eigenlob noch. Ich weiß nicht, ob wir das schon drin hatten mit dem Känguru. Känguru Plus. Aber war schon gut, oder?
Das war wirklich cool.
Ja, wir, der Heinefunk, sind in einem Elternratgeber Känguru Plus als Vorschlag von, glaube ich, 3, 4, 5 Podcasts, die Eltern hören sollten, drin. Auch natürlich auf der Homepage. Große Ehre für uns, freuen wir uns drüber. So, die letzte Folge 93, iSurf. Wie immer die Frage, hast du gehört?
Natürlich habe ich die gehört.
Natürlich. Jonas, hast du die gehört? Jonas macht heute die Technik. Gehört, Jonas? Noch nicht. Das ist die falsche Antwort. Okay, wie war's?
Ich fand das sehr schön. Das war ja so reportageartig. Caroline hat wie immer einen sehr guten Job gemacht. Und ich fand auch am Ende schön, dass nochmal diese Geräuschkulisse eingeblendet wurde mit diesem Wettbewerb. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, Caroline und Jonas als Techniker. Caroline vor dem Mikrofon hat mal berichtet, wie wir die iSurf-Schulung für die Klassen 5 gemacht haben. Wir sind ja dann hier Corona gebeutelt, haben wir gedacht, wir machen das ganz schnell, direkt nach den Sommerferien. Haben wir alle Klassen 5a bis 5d hier durchgeschleust und haben denen ein bisschen iSurf gezeigt. Das haben die Medienscouts aus dem Jahrgang 8 gemacht. Caroline darüber berichtet. Wer das möchte und hören möchte und wer mal so ein bisschen auch über iSurf wissen möchte, einfach Folge Nummer 93 sich anhören. So, jetzt genug der Vorrede. Starten wir. Frau Perrein, nochmals herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass es geklappt hat. Es gibt ja Gäste, bei denen das ein bisschen schwieriger ist als bei anderen Gästen. Und bei uns war es ein bisschen, also bei uns beiden jetzt, war es ein bisschen schwieriger als bei anderen Gästen. Wir hatten schon ganz früh mal Kontakt vor den Sommerferien, dann klappte irgendwas bei uns nicht, dann klappte es hier nicht. Der E-Mail-Kontakt ist immer nicht ganz so einfach im Tiergehege, habe ich das Gefühl, oder ist das ein falsches Gefühl?
Es läuft halt relativ viel auf, ne? Und das ja. Ist dann immer so, dass manchmal Dinge leider untergehen, was mir natürlich auch sehr unangenehm dann manchmal ist, aber manchmal ist es auch nicht anders zu machen, muss man ganz klar sagen. Aber wir sind ja zusammengekommen, von daher
genau. Alles gut. Alles gut.
Möchten Sie sich noch zu Beginn des Interviews einmal kurz selbst vorstellen?
Ja, mein Name ist Dr. Annette Perrey. Ich bin Biologin, aber nicht nur das. Ich habe auch eine Tierpflegerlehre absolviert in der Vergangenheit, sodass für mich eigentlich der Weg so Richtung zoologischer Garten ziemlich schnell und klar gezeichnet war. Und ich da auch hoch erfreut war, als ich nach meinem Studium und meiner Promotion dann 2000 hier in Oberhausen anfangen konnte. Ich bin also gebürtige Gelsenkirchnerin, also schon auch aus dem Pott. Oberhausen und das Tiergehege war mir nicht so geläufig, ist ja auch eher ein kleiner Park. Ich habe in Gelsenkirchen gelernt, also eher ein großer
Zoo. Zoom. Zoom.
Damals noch Rotzoo, jetzt ja Zoom. Nichtsdestotrotz habe ich eigentlich sehr schnell auch hier gesehen oder schon mit der Bewerbung gesehen, was für ein kleines Juwel wir eigentlich hier in Oberhausen mit dem Kaisergarten haben. Und hatte mich damals eben auch sehr gefreut, dass ich diese Stelle bekommen habe. Seitdem bin ich in Oberhausen. Bin auch Oberhausenerin geworden, spätestens als meine 3 Kinder nach und nach zur Welt kamen. Dann wird man ja eingemeindet und hat dann auch so sein Umfeld, was man dann auch hier findet. Und jetzt lebe ich sehr gerne hier.
Haben Sie erst Tierpflegerin gelernt und Biologie studiert? Wie war das in der zeitlichen Reihenfolge?
Genau, ich habe erst mein Abi gemacht. Numerus Clausus gab es ja damals auch schon. Und an sich wollte ich Tierärztin werden. Das war so mein Kindheitswunsch. Und der Numerus Clausus war eigentlich so hoch, dass ich doch noch einige Zeit warten hätte müssen. Und da habe ich mir gesagt, ja, wie kann man das sinnvoll füllen? Ich hatte eine Affinität zum Rotzoo. Meine Mutter hat dort in der Verwaltung gelernt, sodass man auch schon ein bisschen Kontakte in diese Richtung hatte. Und dachte, Tierpflegerin zu lernen, ist eine gute Überbrückung. Und ich habe mich da total drauf gefreut. Und habe dann die Tierpflegerlehre dort gemacht. Der Absprung ist mir eigentlich auch nur gelungen vom Tierpfleger, weil ich meinen Eltern versprochen habe, dass ich studieren würde, was dann eben nicht Tiermedizin, sondern Biologie wurde, weil ich einfach gesehen habe, einerseits, dass meine Interessen mehr in diesem allgemeinbiologischen Bereich liegen, zu der Biologie gehören eben auch ja die geografischen Sachen, dazu gehören die botanischen Sachen. Das hat mich sehr viel mehr interessiert als rein die medizinischen Aspekte in der im Umgang mit den Tieren. Und das andere war wirklich, sobald der Tierarzt in den Zoo kam, war die Stimmung negativ. Die Tiere hassen Tierärzte. Und das war eigentlich einfach nicht mein Zugang, den ich eben zum Tier haben wollte und möchte. Und daher habe ich das mit der Biologie, denke ich, auch ganz gut für mich gewählt.
Okay. Ich glaube, man macht natürlich als Tier auch immer schlechte Erfahrungen dann mit den Tierärzten. Die guten Tierärzte, die wissen das und behandeln dann insbesondere natürlich junge Tiere, also Welpen und so zum Beispiel, Hundewelpen, dann irgendwie ganz, ganz vorsichtig, sodass sie dann auch wirklich gerne kommen, oder?
Ja, wenn es so normale Grunduntersuchungen sind, natürlich kann man das Positive auch aufrechterhalten. Aber es gibt halt eben auch man gerade bei den Wildtieren kommt Tierärzte eigentlich nur zum Einsatz, wenn es hart auf hart kommt. Das ist selten angenehm für die Tiere und das bleibt in Erinnerung. Das ist leider so. Und darum, die Einstellung zu diesem Beruf ist halt irgendwie eine andere, als wenn man das als Biologin macht.
Würden Sie jungen Menschen, die sich dafür interessieren, raten, erst diesen Weg zu gehen? Also zunächst, das ist ja eine richtige Ausbildung, ne? Tierpflege, Sie haben 3 Jahre oder?
Ich hatte verkürzt damals, also 2,5 Jahre.
War
ich
2,5 Jahre gelernt. Mit der Prüfung anschließend, also dann ist man gelernter Tierpfleger oder Tierpflegerin eben. Und dann noch zu studieren, würden Sie das jungen Menschen, die stehen ja alle davor, ja? Mhm. Julia ist ja praktisch schon halb mit ihren Gedanken beim Abitur oder sogar ganz.
Das finde ich jetzt gerade spannend, weil ich habe gerade nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass als ich klein war, wollte ich Meeresbiologin werden. Okay. Deshalb passt die Frage wirklich gut jetzt.
Okay. Gut, dann kennst du die ganzen Filme, ne? Da gibt's ja so tolle Meeresbiologie. Filme. Also, würden Sie diesen Weg jemandem raten?
Also aus meiner eigenen Erfahrung muss man, sage ich einfach, ja. Und das denke ich auch allgemein häufig. Ich meine, heutzutage, damals war es nicht so mit den Praktika, die jetzt von den Schulen hier angeboten werden und durchgeführt werden. Das war damals nicht so. Also ich bin als Gymnasiastin eigentlich gar nicht in die Arbeitswelt gekommen, außer über Jobs, die ich hatte, sodass ich eigentlich auch nicht so richtig wusste, ja, was steht mir da bevor. Und insbesondere, wenn man jetzt Berufe nimmt, wie auch eben Biologe, Biologin, das ist ja nur auch ein weites Feld, oder ne, ähnliche Berufe, die nicht so ein klares Berufsbild haben, ist es schon gut zu wissen, worauf steuere ich hinaus. Also wenn ich Steuerberater werden will, dann kann ich mir da vorher ein Bild von machen von diesem Beruf, lernen das und dann ist man das. Wenn Sie Biologie studieren, da kann man alles mitmachen, also von Laborarbeit bis zu diesen praktischen Dingen oder auch nur Vertreter für irgendwelche pharmazeutischen Dinge, also gerade diese chemischen, biochemischen Sachen sind ja sehr gut auch, da werden gerne auch Biologen für genommen. Also es ist ein ganz weites Feld und daher, gerade wenn man Berufe hat, die nicht so ein klar definiertes Berufsbild haben, finde ich so eine Ausbildung sehr gut. Weil ich wusste, worauf ich hinaus wollte. Und das hat mich auch sehr gestärkt während meines Studiums. Gerade weil es eben auch nicht so klar ist, was man wird, sind da wirklich und man ja auch alles mitmachen muss, also viel Chemie, viel Physik, viel Mathe. Das war ja, ich habe mich total gefreut, als Stämme des Tierreichs im ersten Semester waren, aber Stämme des Tierreichs hörten wirklich mit Würmern auf. Also das war dann Stämme des Tierreichs, es war jetzt nicht so genannt das, was ich erwartet hatte. Deshalb, es gibt viele Durststrecken in solchen Studiengängen und da hilft es einfach, dass man weiß, wo man eigentlich gerne hin möchte.
Ja, das ist natürlich nur in Biologie so, ja, und nicht in anderen Studiengängen. Nein, natürlich, klar, ist das ist natürlich immer so. Okay, gut.
Ja, immer nicht, aber es ist es gibt eben so Berufs, gerade jetzt, wenn man diese Naturwissenschaften und so nimmt, ist es ja häufig so, wenn man das nicht an ein Lehramt oder so koppelt, ne?
Ja, jetzt muss ich mich natürlich outen, ich bin Biologielehrer, also ich habe das sozusagen auch mitgemacht, obwohl das wahrscheinlich Diplom haben sie dann noch gemacht, ne? Ja. Dann war das ist noch ein bisschen was anderes, weil wir natürlich 2 Fächer hatten, mindestens, aber das nur am Rande. Jetzt hat Sie sind jetzt seit 2000 in Oberhausen, haben Sie gesagt?
Ja.
Von Gelsenkirchen aus. Ich frage jetzt nicht nach Fußball.
Ja, Schalker, oder? Na klar.
Ja,
klar. Ja, muss. Auch. Also man in Gelsenkirchen wird man als Schalker geboren. Und meine Kinder sind, obwohl sie in Oberhausen geboren wurden, direkt in Schalke angemeldet worden von meinem Vater und meinem Bruder. Also von daher, das geht da nicht anders.
Okay, ja gut, da müssen sie natürlich im Augenblick besonders stark sein, ne?
Ja. Also, ja.
Okay. Aber wollen wir nicht darüber hin. Wir wollten ja über Oberhausen sprechen. Also. Gerburg Jahnke, die wir hier schon als Gast hatten, worauf wir mega stolz sind, hat gesungen. Andere Städte haben auch einen Zoo, aber so wie bei uns ist es nirgendwo. Warum eigentlich? Erklären Sie mal, was ist denn das Besondere an dem Tiergehege im Kaisergarten? So heißt es richtig, ne?
Tiergehege im Kaisergarten, ja. Das Besondere ist wirklich, dass wir nicht Fisch, nicht Fleisch sind. Also wir sind jetzt kein klassischer Zoo, da erwartet man halt irgendwie schon die exotischen Tiere. Wir sind aber auch nicht dieser klassische städtische Streichelzoo, wo man ein paar Ziegen und Schafe sieht, die man ja viel mit anfassen und häufig auch ja ohne zoologischen Hintergrund, sage ich einfach mal so. Da wird's gut, die werden gut gehalten in vielen Fällen, aber da gibt's halt nicht diesen zoologischen Ansatz. Und genau das ist eine Mischung, die wir hier im Kaisergarten haben. Ohne dass ich mir das jetzt auf die Fahne, ich meine, ich kann es mir ein bisschen auf die Fahne schreiben, aber dafür bin ich auch angestellt worden. Also 2000 war eigentlich so der Wendepunkt auch in der Leitung im Tiergehege. Vorher hat es im Grünflächenamt mitgemacht Und es war immer so ein bisschen, jeder, der Interesse hatte, konnte mitmischen und auch so seine Wünsche, was man für Tiere halten konnte und wie man sie halten konnte, mit einbringen. Da haben sie sich im 2000 entschieden, damals war es ja noch durch die WBO bewirtschaftet, wir setzen jemand Fachliches rein, der eigentlich die Vorgaben gibt. Und das war ich dann in meiner Person erstmalig eben als naturwissenschaftliche Kraft. Was ich natürlich bekommen habe, war zwar ein bisschen wund, wie ich ja schon sagte, die Vorgeschichte war da, aber sehr wohl liebevoll und mit einem Alleinstellungsmerkmal versehen. Denn dieses auf heimische Tiere und so, das war ja damals auch schon. So dass ich eigentlich einen super Fonds bekommen habe quasi, was ich weiter ausbauen konnte. Und das ist so das, was ich in den letzten 20 Jahren dann immer auch gemacht habe.
Ja. Okay, also irgendwas zwischen zoologischen Garten und Streichelzoo.
Ja.
Ja, okay.
Jetzt jetzt müssen wir schon wieder das Corona-Wort sagen, ne?
Das vermeiden wir ganz oft, aber gemerkt, dass ich das eigentlich vermieden habe. Ich habe von Pandemie gesprochen, ich habe von Lockdown, aber
Corona. Und dann kam Corona bedingt.
Ja,
das haben wir beide gesagt.
Okay. Stimmt das, Jonas?
Ja, okay. Ganz viele öffentliche Einrichtungen mussten ja geschlossen werden und wahrscheinlich auch die Tiergehege und Tierhäuser. Seit wann sind diese wieder geöffnet?
Ja, also wir sind natürlich auch in die Covid-19-Falle gekommen. Jetzt habe ich ein anderes Wort benutzt als Corona.
Sehr gut.
Sodass wir das Gehege für den Besucherverkehr schließen mussten. Das war in Mitte März, das weiß ich noch ziemlich genau, 19. März rum. Und haben dann die Öffnung, das lassen wir nicht lügen, irgendwann im Juni wieder durchgeführt. Das hat dann natürlich auch musste natürlich vorbereitet werden. Also es gab dann irgendwann den Punkt, wo gesagt worden ist, es kann wieder losgehen. Da brauchten wir eben noch 2 Wochen Anlaufzeit und haben dann den Besuchsverkehr wieder zulassen können.
Und gibt es jetzt irgendwelche Einschränkungen, beziehungsweise welche gibt es?
Ich habe gestern ein Interview gesehen oder ich habe gestern eine Diskussionsrunde im WDR gesehen. Da ging es immer um Einschränkungen. Ich sag mal, es gibt Veränderungen. Und die Veränderungen sind ja nun mal notwendig, meiner Meinung nach, dass wir uns jetzt alle ein bisschen mehr aufeinander besinnen und gucken, dass wir den anderen schützen und uns schützen und damit auch die anderen schützen. Entsprechend gibt es Veränderungen bei uns, die ich nicht unbedingt als Einschränkungen empfinde, auch nicht für die Besucher. Also wir haben eine Eingangsregelung jetzt. Vorher war es ja schon so, das war vielleicht auch nochmal, was ist das Besondere am Tiergehege? Wir sind eintrittsfrei und jeder kann kommen und gehen, wie er es möchte. Das hat sich natürlich ein bisschen verändert. Wir müssen jetzt darauf achten, wer kommt rein, wie viele kommen rein, wie viele halten sich auf. Das ist eine neue Form der Kontrolle, die wir machen müssen. Natürlich weisen wir auf die Hygienemaßnahmen hin, wir weisen auf die Abstandseinhaltung hin. All das sind Dinge, die wir jetzt ja aus dem normalen Alltag mittlerweile auch kennen. Und wenn man sie, sag ich mal, einfach so annimmt, finde ich es jetzt auch nicht so einschränkend. Mhm. Tierhäuser haben wir jetzt seit Anfang der Ferien wieder geöffnet. Das war ja auch so mit den Läden, dass man dann anfing zu gucken, wie viele Leute passen rein. Auch so machen wir das, dass wir gucken, wie viele Menschen können sich da aufhalten, ohne dass wir Probleme haben mit den Abständen. All das läuft eigentlich recht gut.
Mhm. Und bei Ihnen ist natürlich auch viel draußen, dann ist es auch nicht so problematisch natürlich, oder doch?
Nee, es hat eigentlich nur, problematisch prinzipiell ja nicht. Also wenn man das Gesamtgelände sieht, könnten da wahrscheinlich auch sehr viel mehr als die 170 Leute, die wir zulassen, das Gehege betreten.
Ah, wie immer, unsere Schulglocke, die treuen Hörerinnen und Hörer wissen das. Jetzt ist 12.40 Uhr, jetzt beginnt die 6. Stunde, richtig?
Ja, richtig.
Aber
also
lassen wir uns nicht
stören. Wir haben stören. Da also eine Beschränkung auf 170 Personen. Das Gelände würde prinzipiell mehr erlauben. Aber wie ja jeder weiß, der auch schon mal zu uns gekommen ist, es gibt einfach Highlights. Das sind dann irgendwie die Ziegen am Anfang, das sind die Esel in der Mitte oder wie auch immer. Und da sehen wir halt, dass sich die Besucher an den Stellen dann auch so tummeln. Und entsprechend haben wir gesagt, machen wir das mit dem Augenmaß lieber ein bisschen weniger als mehr. Da haben wir natürlich auch den großen Vorteil, dass wir keinen Eintritt nehmen.
Mhm.
Die Zoos haben große Ausfallzeiten gehabt, weil sie leben vom Eintritt und sind darauf angewiesen, diese Gelder auch zu erwirtschaften. Das haben wir nicht. Deshalb haben wir natürlich auch nicht die Notwendigkeit, jetzt so viel wie möglich da unbedingt reinzustopfen. Das ist so vielleicht unser Vorteil, den wir jetzt auch haben. Deshalb, also Einschränkungen sind manchmal auch mit positiven Dingen dann verbunden.
Ja. ist direkt die Frage, wie finanziert sich denn dann das Tiergehege? Also ich habe das ja nie verstanden, ich habe es im Vorgespräch eben gesagt. ich kann es nicht zählen, hunderte von Male, insbesondere als die Kinder ein bisschen kleiner waren, hunderte Male im Kaisergarten, hunderte Male im Tiergehege. Wir hatten die Klassiker, die immer durchgingen. Und ich hätte gerne eine Mark oder einen Euro bezahlt, wenn ich dann sozusagen gewusst hätte, ich tue was Gutes. Ich habe hier ein tolles Angebot, für das ich dann also auch bereit bin, sozusagen zu bezahlen. Sie haben auf dem Foto sind 2, 4, 6, 8, wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Wir haben 15? Mittlerweile 12 Tierpflege, ja. 4 Auszubildende, Handwerker, 3 in der Verwaltung. Also schon,
sag mal, schon eine Menge.
Um die 20 haben wir gut. Schon bei uns ja. Laufen. Plus Servicekräfte, die noch im Wochenende arbeiten für Shop und Kindergeburtstag und solche
Dinge. Und wie finanziert sich das Tiergehege?
Das ist ja jetzt nicht eine Sache, die neu ist, sondern die eigentlich, die ich auch übernommen habe und die aus der Vergangenheit so über alle Parteien in Oberhausen bestimmt worden ist, dass das Tiergehege eintrittsfrei sein soll und im jedem auch die Möglichkeit geben, seine Freizeit dort zu verbringen. Wer sagt, das ist eigentlich eine traditionelle Sache, würde ich fast mal behaupten. Kann man natürlich in Frage stellen, wenn man, wie Sie ja schon sagten, würde jeder 1 Euro geben. Das ist auch einer der positiven Nebeneffekte von Corona. Ja. Wir zählen jetzt. Früher waren das ja immer Schätzungen oder punktuelle Zählungen, die wir durchgeführt haben.
Ich habe irgendwo gelesen, Entschuldigung, 250.000 Besucher?
Dann können Sie nochmal das Gleiche drauflegen. Also wir haben um die 450.000, die wir effektiv haben.
Ja.
Das waren auch mal Schätzungen zwischen 400 und 454.000. Dieses Jahr werden wir das toppen. Also es sind noch mehr. Um einfach so eine Vorstellung von dieser Größe zu haben, also in dem Jahr 2000 hatte der damals noch Ruzo diese Menge an Besuchern. Heute sind die bei 1 Million, die sind aber ungefähr auch finanziell um das 20-fache aufgestellt und natürlich von der Größe her ganz anders. Also diese 450.000 ist eine Wahnsinnsmenge für so einen kleinen Betrieb. Das macht vielleicht auch so den Hintergrund, warum machen wir keine Werbung und solche Sachen, weil wir haben einfach genug Leute, die kommen. Eintrittsfrei nochmal auch darauf zurückzukommen. Ich sag mal, kann das so ein bisschen kritisch sehen? Ist es gut? Wir haben nun mal auch eine Stadt, die nicht so viele Gelder zur Verfügung hat. Könnte man sagen, man nimmt einfach den Eintritt. Ja, andere kulturelle Dinge sind auch freiwillig und werden auch teilweise umsonst angeboten. Also wenn man in diese Schiene geht, kann man sagen, ist es eine gute Sache. Es wird irgendwann vielleicht mal einen Scheidepunkt geben, solange der nicht da ist und die Notwendigkeit nicht besteht, sollte sich jeder Oberhausener freuen und jeder, der zu uns kommt, dass es so ist, ne?
Ja, ja,
wir freuen uns, oder? Und freiwillig Gelder bei uns lassen.
Ja.
Das geht ja auch.
Spenden könnte man trotzdem, ne?
Ja, wir haben schon verschiedene Dinge. Also wir werden ja finanziert durch die Stadt. Die OGM, der OGM ist ja Pächterin des Tiergeheges, bekommt quasi einen Zuschuss für einen Jahreszuschuss, mit dem das Tiergehege in der Form, wie es jetzt da ist, aufrechterhalten werden kann. Alles, was zusätzlich läuft, was wir ja in der Vergangenheit schon auch rege gemacht haben, würde dadurch nicht finanziert werden. Das geschieht durch Mehreinnahmen, die wir Patenschaften, das ist eine unserer Standbeine, der Futterverkauf, der ja bei uns ganz traditionell ist, wo wir wahrscheinlich auch das 10-fache von verkaufen könnten, wenn wir nicht unsere Tiere dafür hingeben würden, und die allgemeinen Spenden.
Ja.
Und ein ganz großes Standbein ist in den letzten 10 Jahren jetzt auch der Förderverein geworden, der uns ja auch, seit wir ja den neuen Eingangsbereich mit der Naturerlebnisschule haben, viele neue Gehege wie Zieselanlage, Waschbäranlage, da eben auch tatkräftig und finanziell unterstützt.
Wie oft warst du, Julia, im Tiergehege, im Kaisergarten? Kannst du das zählen?
Weiß ich gar nicht. Also jetzt schon wirklich lange nicht mehr.
Ja.
Aber früher.
Ich bin jeden Tag im Kaisergarten. Ja, fast jeden Tag bin ich im Kaisergarten.
Aber nicht im Tiergehege.
Nee, ja, im Tiergehege nicht. Aber durch den Kaisergarten laufe ich. Hm? Ja. Und wie oft hast du jetzt eine Zahl?
Ich habe keine Ahnung. Nein. Einige Male. Ja,
okay, also ist natürlich wirklich echt ein Klassiker in Oberhausen, ne? Also ich kenne keine Eltern, die nicht, ich weiß nicht, alle 3, 4 Wochen wenigstens mal in den Kaisergarten gehen und durch das Tiergehege.
Und da auch nochmal zur Einschränkung Corona. Wir haben so viele positive Rückmeldungen bekommen jetzt in der Zeit, also nach der Wiedereröffnung, die wir hatten. Das war auch irgendwie herzerwärmend. Auch die Zahl der Kleinspenden, die am Eingang abgegeben werden, also die ja auch dokumentieren. Die Leute freuen sich, dass es wieder losgeht, dass wir das wieder anbieten können, das Angebot. Das übertrifft bei Weitem allem, was wir erwartet haben. Also das ist schon sehr schön.
Würden Sie es also als Vorteil sehen, dass der Eintritt nichts kostet, oder würden Sie lieber Eintritt nehmen? Also von dem finanziellen Aspekt mal abgesehen, dass man halt mehr Geld hätte,
genau. Also wenn ich
hätte man dann natürlich aber auch, das ist auch eine Form von Wertschätzung, wenn die Leute dann also auch bereit sind, sozusagen dafür zu bezahlen, oder?
Ja, das eine ist natürlich, die wirtschaftliche Sichtweise, natürlich könnten wir sehr viel schöner und besser noch machen, wenn wir mehr Gelder zur Verfügung hätten, keine Frage. Wertschätzung, ja. Das ist ja auch das, was wir versucht haben zu erreichen mit dem Bau der Brücke, mit dieser neuen Eintrittsregelung, dass man nicht mehr überall rein und rausgehen kann, es bewusster für den Einzelnen zu machen. Sie gehen da irgendwo rein, wo sie zu Besuch sind, wo wir versuchen, was zu bieten und nicht so, wir schlendern durch oder joggen durch oder fahren und nehmen es als Abkürzung zum Rhein-Herne-Kanal. Das haben wir ja schon versucht, durch diese neue Besucherführung eigentlich zu erreichen. Das ist erreicht worden. Es ist natürlich auch so, dass Menschen, gerade heute ist es leider so, das, was umsonst ist, nicht unbedingt hochschätzen. Aber das ist immer auch nicht durchgängig. Das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt auch ganz viele, die sagen, wir haben nicht so viel Geld oder wir haben viele Kinder, wir würden uns das sonst nicht leisten können und sind froh, dass dieses Angebot da ist. Deshalb, das ist ja Gott sei Dank nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden. wenn das so kommen würde, natürlich würden wir damit umgehen und gucken. Und auch da müsste man natürlich irgendwie eine gesellschaftlich vertretbare Form finden von Eintritt. Auch das ist ja nicht immer, muss ja nicht immer das Standardmodell sein. Aber ich denke, das ist auch eine ganz tolle Leistung der Stadt ist, die auch fast nicht hoch genug gemessen werden kann, dass so etwas wie das Tiergehege eintrittsfrei ist.
Ja, denke ich auch, ne? Also das kann man wirklich, das ist, glaube ich, wirklich ein Mehrwert sozusagen für Oberhausen insgesamt, aber natürlich auch für ganz viele Familien auch enorm wichtig, ne?
Es lässt auch eine Identifikation mit einer Stadt zu. Und gerade genau. In heutigen Zeiten, wo dann viele Themen ja auch, wo eigentlich die Gesellschaft so ein bisschen auseinanderbricht in vielen Dingen. Ich meine, wir haben ja vorhin Schalke schon angesprochen, ne? Wenn man also schon nicht mit Schalke zusammenwachsen kann, dann braucht man andere Dinge. Nee, aber ohne Quatsch, es ist schon so, dass der Oberhausener kennt den Kaisergarten, hat da zumindest eine halbe Kindheit verbracht und entsprechend ist das irgendwie was hier für uns als identitätsstiftend auch ist. Dazu gehört wahrscheinlich auch der Gasometer, mittlerweile gehört auch das Centro dazu. Also da gibt es ja verschiedene Punkte, die so eine Stadt eben ausmachen. Und ich denke, dass da der Kaisergarten auch ganz klar dazu gehört.
Ja, denke ich auch, tatsächlich. Du bist.
Ich habe gerade geguckt hier.
Ja, natürlich.
Sie haben vorhin ein Wort erwähnt, wenn mich nicht alles täuscht, und zwar, das war die andere, Tierpatenschaft. Gibt's ja auch. Was ist das denn?
Die Tierpatenschaften waren eigentlich eine Idee, einerseits die Besucherinnen und Besucher noch stärker einzubinden und auch einfach messbar zu machen, wie gerne mögen sie unsere Tiere und wie gerne möchten sie sich binden. Das andere ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt gewesen, keine Frage, weil die 20.000 Euro, die wir ungefähr im Jahr dafür erwirtschaften, gehen dann wirklich zu unseren Tieren in zusätzlichen Dingen, Spielsachen oder besondere Gehegeausstattung, die wir machen können oder so. Auf der anderen Seite ist die Tierpatenschaft einerseits ein ideelles Geschenk für jemanden, der sagt, ne, wir unterstützen das Tiergehege, aber es gibt auch ganz viele, die Tierpatenschaften über Jahre haben und ihre Tiere wirklich begleiten. Die ja dann auch fragen, wenn die mal, weiß nicht, irgendwo anders hingesetzt werden, ja, warum sind die da oder der geht's da gerade nicht so gut oder also die wirklich sich okay. Auch damit ihr Leben begleiten dieser Tiere. Und das ist eben auch sehr, sehr schön zu sehen und wir kriegen auch Rückmeldungen. Auch das, wir können ja als Team, ich bin ja nicht alleine da, sondern ich habe ja mein Team da und ohne das Team ginge sowieso überhaupt nichts. Wir brauchen auch die Rückmeldung der Besucher. Die Tierpflege ist das eine. Dafür ist der Tierpfleger ja irgendwie ausgebildet, dass er so gut wie möglich die Tiere unterbringt. Aber wir müssen das Tier ja auch zum Besucher hin transportieren. Und das geht natürlich hervorragend durch die Tierpatenschaften. Einmal im Jahr ist Tag des Paten, dann kommen alle zu uns. Man redet miteinander, man kriegt meistens positive, manchmal auch negative Rückmeldungen oder Anregungen und Kritiken. Und das ist einfach ein unheimlich schönes Portal, dann auch, sagen wir mal, dem Besucher zu begegnen.
Und wie darf ich mir das vorstellen jetzt, wie findet das Tier zum Paten oder der Pate zum Tier?
Warte, ich wollte dich eigentlich vorher fragen.
Okay, gut,
dann machst du das. Sofort, die Frage ist gut, ja, also wie alle deine Fragen. Die im Tiergehege gibt es, ich habe nachgelesen, 500 Tiere, stimmt das?
Ja, die Bienen abgerechnet.
Okay, ja, danke, genau. Die kommen. 25 Säugetierarten, Alpaka, Hasen, Hirsche, Nager, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine, 45 Vogelarten, Streichelzoo, Reptilien, habe ich gelesen. Ist das so ungefähr richtig?
Ja.
Gut.
Ich belehre Sie es nicht, dass es keine Hasen sind, aber
ah, okay.
Wir haben Kaninchen, ne?
Ja, Kaninchen.
Wie die okay. meisten, also wie eigentlich alle oder jeder zu Hause.
Ja, okay. Ja gut, dann müssen wir bei auf oberhausen.de nochmal. Welches dieser Tiere, Julia, würdest du denn als Patin dann nehmen wollen? Was wäre denn deins?
Sie wissen doch jetzt auch ganz genau, was ich antworten werde.
Natürlich weiß ich, was du antwortest.
Ziege, ne?
Ja, genau, die kleine Ziege.
Die sind ja so
ja,
süß.
Ja, einen schönen Gruß an deinen Papa.
Ja, ich wollte meinen Papa dazu überreden, eine Babyziege zu kaufen. Aber, ich sag mal so, ich muss noch dran arbeiten.
Und dann wären es ja auch zwei Babyziegen, ne?
Das habe ich geguckt, die gibt's im Duo.
Okay, also wenn Julia jetzt Tierpatin werden wollte für eine Ziege, was müsste sie dann tun?
Entweder auf unsere Homepage gucken, da steht ja dann quasi auch ein Anmeldeformular und auch eine Liste aller Tiere, die zur Verfügung stehen. Eigentlich sind es bei uns fast alle Tiere, teilweise mit Namen, teilweise ohne Namen. Warum? Ja, weil einige Tiere wirklich ihr ganzes Leben bei uns verbringen. Unser Mickey, unser Lux oder, ne, oder unsere Esel, Nettie oder Aische, das sind Tiere, die eigentlich das ganze Leben da sind, die auch, sag mal, so individualisiert sind, dass sie eben Tiere, Namen bei uns bekommen. Dann gibt es natürlich auch Tiergruppen wie Bentheimer Schafe oder Laufenten. Wir kennen zwar auch Einzeltiere, aber die haben halt dann keinen Namen. Auch da muss man natürlich züchterisch immer überlegen, sie werden manchmal ausgetauscht und wenn wir jetzt jedes Mal Trude gegen Frieda tauschen würden oder so, wäre es dann auch ein enormer Aufwand, das für die Paten zu begleiten. Das wird aber, glaube ich, durch die Tierpaten auch so erkannt, dass jemand eher sagt, er möchte ein individuelles Tier haben oder er unterstützt auch die Haltung bestimmter Tiergruppen. Dann kann er das Formular ausfüllen oder er kann auch bei uns anrufen und sagen, ich habe Interesse an der Tierpatenschaft, das und das Tier soll es sein oder ich möchte es verschenken oder so. Und wir beraten dann auch, was da vielleicht geeignet ist und in welchen Zeitabläufen die Dinge dann stattfinden. Die Tierpatenschaft dauert immer ein Jahr. Also es ist ja, wir haben ja ab 30 Euro Tierpatenschaften schon sehr, sehr, also pro Jahr 30 Euro, nicht pro Monat, wie in anderen Zoos. Es ist aber darum die Möglichkeit auch, dass Tiere mehrere Tierpaten haben. Also wir haben gesagt, wir machen jetzt nicht teure Tierpatenschaften für 1.500 Euro, wo dann nur drei sich das überhaupt erlauben können, sondern haben das bewusst auch sehr niedrigpreisig angesetzt, sodass jeder sich eigentlich verbündeln kann mit einem der seiner Lieblingstiere im Tiergehege. Dann gibt es eine Patenurkunde für den Tierpaten, wo das Bild des Tieres abgebildet ist und der Name. Und es wird einmal im Jahr zum Tag des Paten eingeladen. Jetzt machen wir wieder die Kurve zu Covid-19.
Danke.
Der dieses Jahr leider nicht stattfinden kann, weil aufgrund der Veranstaltungsregelung können wir das dieses Jahr leider nicht anbieten. Aber ich hoffe, im nächsten Jahr werden wir das wie in den vergangenen 10 Jahren dann auch machen können.
So, und jetzt noch eine Ziege. Ja, also Julia möchte jetzt Tierpatin solch einer Ziege werden. 30 Euro, wie teuer ist das denn? Kosten die alle gleich? Ist das dann nach Tierart gestaffelt? Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das jetzt immer, dass ein Tier kann mehrere Paten haben? Und ich als Pate könnte auch mehrere Tiere haben.
Natürlich, das sowieso.
Okay.
Aber jetzt treffen Sie mich gerade in meiner biologischen Funktion. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie viel jedes Tier kostet. Also ich habe natürlich einen grobe Einschätzung. Ja. Ich meine, eine Ziege kostet 45, aber ich weiß es nicht genau.
Aber da steht fest, man, ne? Genau, sozusagen. Fest, also ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte gerne im Bio 100 Euro und möchte irgendwie zwei Esel dafür haben. Sondern,
nein. Okay. Also wir haben die Preise sind natürlich irgendwie zugeordnet.
Ich würde einen Esel nehmen als Tierpate.
Die sind auch süß.
Die sind total, und die sind ja wirklich süß, ne?
Ja,
ihre Esel sind ja so süß.
Ne? So süß.
Ja, stimmt.
Also man kann sich halt das Preisliche heraussuchen, was man,
okay.
Wo man sagt, das kann man ansetzen. Wir haben auch viele Gruppen, die Tierpaten Stundhaften immer nehmen oder Schulklassen. Das ist, machen wir da mal so ein besonderes Angebot, dass wir ab einer Tierpatenschaft von 45 Euro dann eine Gruppenführung machen zum Patentier. Weil das auf dem, weil eigentlich bei dem Tag des Paten wird immer nur eine Person eingeladen, sonst würde das, also wir haben rund 450 Tierpaten, die dann mit Begleitung kommen, da kann man sich schon vorstellen. Und wir machen das alles alleine bei uns im Tiergehege. Das ist schon echt eine Riesenveranstaltung für uns. Und wenn jetzt eine ganze Klassen dann kommen würden, würden wir das nicht schaffen. Entsprechend haben wir gesagt, wir für die Schulklassen oder Kindergartengruppen oder Gruppen aus Seniorenwohnstätten oder so, also solche Gruppen haben wir, die eine Patenschaft haben in dieser Preislage, die kriegen dann halt so eine Exklusivführung zu ihrem Patentier.
Ah, okay. Ja, schön. Da sind wir mitten bei den Tieren.
Ich habe den Aushang noch vergessen. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man einen namentlichen Aushang bekommt.
Namentlicher Aushang heißt, man kommt so eine Plakette jeder kann nachlesen.
Ja, wir haben eine Patenwand beim Picknickplatz. Da stehen dann die Tiere aufgelistet, die wir haben und darunter die Tierpaten.
Okay, also stehen da auch bestimmt im Internet, oder?
Nee, die stehen noch nicht im Internet.
Ah, okay.
Vielleicht auch, weil ich hatte das ja gerade schon angedeutet, dass wir eben ganz viel, also die OGM ist ja ein großer Verwaltungsbereich hier in Oberhausen. Viele der Dinge, die wir machen, laufen auch wirklich nur bei uns im Tiergehege mit den besagten 20 Personen, die wir haben, 3 in der Verwaltung. Da kann man immer sehen, dass das natürlich alles immer so seine Obergrenze auch hat, was wir an organisatorischen Dingen unterbringen können. Wir machen ja noch die Naturerlebnisschule mit ihren Angeboten, das auch nochmal außerhalb der Tierpflege steht. Das sind alles Dinge, die auch Zeit binden, die auch, ja, auch gerade mit im Internet diese Dinge, das zu betreuen und so. Das hat dann halt alles irgendwo seine Grenze, weil im Endeffekt auch ich natürlich in erster Linie für den zoologischen Ablauf mich zuständig fühle.
Jetzt haben wir schon mehr als eine halbe Stunde rum und jetzt kommt endlich die Frage aller Fragen. Luchse, es gibt ein neues Luchsgehege, die Wölfe sind weg. Erklären Sie doch mal.
Ja, wir haben, also die Haltung im Tiergehege ist ja auf die heimischen Tiere beschränkt oder konzentriert. Das kann man ja auch mit positiv oder negativ, deshalb mit diesen Ausdrücken muss man immer vorsichtig umgehen.
Das ist wie der Zoo von Jerusalem, weißt du das? Der hat nur ganz bestimmte Tiere, nämlich nur Tiere, die in der Bibel erwähnt werden.
Nee, das muss ich nicht.
Ja, und so sind wir hier ein bisschen Klugscheiß. Einmal im Heinefunk Klugscheiß, okay, ne?
Wow.
Danke.
Sehr schön.
Okay, also Sie sind beschränkt natürlich auf heimische.
Wir haben das Thema in der Haltung der heimischen Wild- und Haustiere.
Ja, ist mit dem Alpaka ein bisschen.
Nö, gar nicht.
Nee, passt.
Alpakas sind ja Haustiere, es ist ja kein Wildtier.
Okay.
Es ist ja eine Zuchtform aus dem Guanaco. Von daher ist das vollkommen richtig. Wenn man es jetzt ganz eng sieht und sagt, das sind Haustiere, die hauptsächlich in Südamerika gehalten werden. Das Haushuhn stammt aus Südostasien.
Ja.
Also kann man ja fragen, darf ich dann auch keine Hühner halten? Also das ist schon konzeptionell gut einzubringen. Gerade weil wir es ja auch versuchen, auch mit Nutria und mit Waschbär, das sind so Einwanderertiere, die ja eigentlich zu uns auch nicht gehören von der Verbreitung, aber sehr wohl ihren Lebensraum hier gefunden haben und das dann auch natürlich nicht einfach nur konzeptlos dahinzusetzen und zu sagen, der Waschbär ist süß, sondern auch zu sagen, warum wir die Tiere halten, dass sie eben Einwanderer sind und so, das begründet dann auch diese Dinge.
Und die haben es ja hier wirklich gut angetroffen, ne? Muss man ja mal sagen. Ne?
Ja, also draußen wie drin.
Ja, genau.
Okay. Nee, Wolf wollte ich aber sagen, die Wolfshaltung gehörte eben auch klassisch dazu. Als großer Beutegreifer ist der Wolf einfach auch ein unheimlich prägnantes Tier und darf eigentlich auch nicht fehlen, wenn man heimische Tiere irgendwie präsentieren möchte. Die Wolfshaltung ist bloß relativ schwierig in allen Zoos, nicht nur bei uns. Die Haltung europäischer Zoos stellt jeden Tierpark, jeden Wildpark vor Aufgaben, weil eben dieses Rudelsystem, was sich eigentlich gar nicht so als Rudel zeigt bei den Europäern, sondern eigentlich mehr als Partnersystem, wo Jungtiere dabei sind, häufig sozial an die Grenzen stößt, mit viel Aggression, mit Ausgrenzen von einzelnen Tieren, also eine hohe Problematik in der Haltung einfach birgt. Daher haben wir uns eigentlich entschlossen, als die letzte Wölfin ja bei uns 2016 gestorben ist, machen wir das weiter oder machen wir das nicht weiter? Erst war ja so, die Sache gehört dazu, möchten wir gerne machen und haben uns dann wirklich in den nächsten 3 Jahren ausgiebig damit beschäftigt, wie könnten wir das gut umsetzen bei uns, um eben diese Probleme, die bekannt sind, nicht wieder zu haben? Und gibt es vielleicht Alternativen? Jetzt kam das Phänomen ja dazu, dass es ja eingewanderte Wölfe mittlerweile gibt in Deutschland, was nicht zu jedermanns Freude ja gereicht hat, sondern auch insbesondere in unseren Bereichen, die stärker besiedelt sind, wo es viele auch Hobbyhaltungen gibt, das muss man auch sagen. Jemand, der 10 Schafe hat und davon 3 verliert, der reagiert anders als ein Großschäfer, der 2000 Schafe laufen hat und Tiere verliert. Also es gab ja heftige Diskussionen in alle Richtungen, was den Wolf anging. Was uns jetzt nicht unbedingt positiv gestimmt hat, zu sagen, wir müssen den Wolf unbedingt haben, sodass wir eigentlich dann nochmal Alternativen durchdacht haben, uns viele Haltungen angeguckt haben in Zoos und Tierparks, Wildparks und ja, auf den anderen kleinen Beutegreifer gekommen sind. Weil Beutegreifer brauchen wir, nicht nur aus diesem besagten, wir möchten ein Pendant bei den Wildtieren zeigen, der eben auch für diesen Bereich des Kreislaufs irgendwie zuständig ist, sondern weil wir auch Tiere halten, die wir züchten und die irgendwann auch wieder aus den Gruppen rausgenommen werden müssen. Das hört jetzt nicht jeder so gerne. Also wir züchten Schafe, wir züchten Ziegen und es sind Jungtiere da, die auch nicht alle an andere Züchter gehen oder an andere Tierhaltungen gehen, die einfach dann auch geschlachtet werden. Und da braucht eigentlich jeder Zoo, das gleiche gilt für Kaninchen, Meerschweinchen, Tauben, was weiß ich. Dafür braucht eigentlich jeder Zoo und Tierpark irgendwie auch einen Kreislauf, der in der Natur ist, haben wir einfach auch. Wir verfüttern auch Tiere, die bei uns eben dann fachmännisch durch die Tierpfleger, das hat man ja angesprochen, auch sowas wird gelernt in der Ausbildung, getötet werden. Mit einem ganz kurzen Weg, mit einem guten Leben, sodass man da eigentlich auch mit sehr gutem Gefühl dran gehen kann. So, es muss da ein Beutegreifer sein. Und da sind wir eben beim Schakal gelandet. Und
okay.
Ich hatte den, also beim Goldschakal, es gibt eine ganze Menge an verschiedenen Arten von Schakalen. Ich hatte ja gerade schon Waschbär und Nutria angesprochen als Einwanderer. Das sind ja Tiere, die eingewandert wurden. Die sind ja nicht von selber hier hingekommen, sondern wir haben vor allem über die Fellgewinnung dieser Tiere, genau. Pelztierzuchten, sind den diese Pelzen. Tiere ja eingeführt worden, sondern sie beim Waschbär ja nochmal bewusst in den 30er Jahren durch so einen Ausbildungsversuch in Hessen. Jetzt ist der Goldschakal eigentlich ein Tier, was nicht hier vorkommt, aber sich selber einwandert. Und das ist eigentlich für uns zoologisch, und da bin ich jetzt wieder, das Tiergehege ist eben nicht nur Streichelgehege, sondern wir gehen die Themen auch zoologisch an, ein super spannendes Thema. Dass sich also die Umwelt so verändert, sei es, dass andere Beutegreifer wegfallen wie der Wolf, klimatisch sich was verändert, dass sich einfach Bereiche dadurch verändern, siedlungstechnisch verändern, weil die Menschen andere Lebensräume auch besetzen oder wieder freigeben, sich so ein Tier wie so ein Goldschakal also bis hierhin auch zeigt. Und das war jetzt Anlass zu sagen, okay, das ist jetzt ein sehr interessantes Tier für uns, was auch sehr wenig präsent ist bei den Leuten. Und das Thema nehmen wir mit rein und nehmen eine Gruppe rein. Der Goldschakal ist so ein Drittel von einem Wolf, von der Größe her, also etwas größer als Fuchs hoch. Wir hatten ja schon gerade mal eine Juna angesprochen als Irish Terrier. Also wer mal gucken will, ein bisschen größer als ein Irish Terrier, ist also ein Schakal.
Okay.
Sind sehr sozial, also sehr stabile große Gruppen, die sich da bilden. Und entsprechend, sagen wir mal, für uns als von der tierpflegerischen Sicht her sehr interessant, dass man da ein friedfertiges, in Anführungsstrichen, Tier hat, wo man nicht so soziale Probleme erwarten. Und das andere ist eben, dass sie in relativ großen Gruppen auch leben, wo man eine gewisse Präsenz hat. Wir stellen denen ja jetzt eine Riesenanlage zur Verfügung. Wurde ja schon angesprochen. Es gibt ja nicht nur.
Richtig. Haben sie in den letzten Tagen angekündigt, ne?
Ja. Also, die Pläne laufen ja schon wirklich über 2-3 Jahre jetzt. Aber mit dem Entschluss, jetzt die Wolfsanlage zur Schakalanlage zu machen, ist eben auch der Entschluss gefallen, auch andere Dinge positiv dadurch beeinflussen zu können. Das eine ist eben die Schakalanlage möglichst groß anzubieten. Dadurch haben wir gesagt, nehmen wir die Luchsanlage dazu und Teile der Muffelanlage. Aber auch dem Luchs, der daneben ja, neben dem Wolf bisher.
Aber die vertragen sich nicht, ne?
Ja, zusammen wäre schlecht.
Ja, würde ich sagen. Das ist ja, der Schakal ist eng verwandt mit dem Wolf, ne?
Ja.
Ja. Also, gut, Canis aureus übrigens, wenn ich nochmal klugscheißen darf. Ja, den Goldschakal.
Wollte ich auch gerade noch anmerken, weil das ist auch sowas, was die Hörer immer sehr interessiert.
Wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall haben wir dann auch noch die Möglichkeit eben dadurch gefunden, den Luchsen nochmal ein besonderes Plus zu bieten. Und das ist eben, dass wir die jetzige noch, oder nicht mehr jetzige, aber die bis vor kurzem noch durch die Steinböcke, Alpensteinböcke besetzte Anlage zu einer Luchsanlage umbauen. Die kriegen halt auch ein Gelände, was weitaus größer als das, was wir bis jetzt hatten, also dreifache Größe ungefähr, wo wir auch nochmal die Möglichkeiten haben, jetzt das auf den neuesten und hoffentlich besten Stand auf die Tiere zu bringen.
Und wann sind sie soweit?
Wir bauen ja schon.
Ja, wann sehen wir den ersten?
Also Luchse haben wir haben ja noch einen alten Luchs, der ist über 20.
Ja, Team. Das weiß ich, genau.
Na, also dem wollen wir eigentlich jetzt nicht mehr zumuten, nochmal einen Partner dazu zu bekommen. Also wir warten, also wir lassen ihn einfach, und ob er noch ein oder zwei Jahre schafft, vielleicht auch weniger. Also letzten Winter sah es auch schon mal teilweise nicht so gut aus. Aber er wird auf jeden Fall noch in die neue Anlage umziehen. Die wird gerade, das ist eigentlich das Erste, was jetzt fertiggestellt wird. Da geht es hauptsächlich um Zaunanlagen. Da haben wir einen Vorteil, dass die nicht buddeln und so, sondern nur nach oben gehen. Und dadurch ist das relativ gut und schnell zu bewerkstelligen. Der wird also Ende des Jahres umziehen in sein neues Gehege. Wir machen schon Training mit ihm. Der geht also selbstständig schon in die Transportbox und solche Dinge. Also da sind wir dabei. Das können die Besucher auch sehen, wenn das gemacht wird. Und parallel wird der Besucher und die Besucherin jetzt auch sehen, dass es ja große Baustelle jetzt gibt im Bereich der alten Wolfsanlage. Da ist jetzt eigentlich alles erstmal rausgeholt worden, was in den letzten 30er Jahren dort verbaut worden ist. Es ist unfasslich, was an Beton, an Stein in diesem Boden alles versenkt worden ist in diesen 70 Jahren, weil immer wieder angebaut worden ist oder was verändert worden ist, die Dinge nie wirklich entnommen worden sind. Es wurde mal aufgebaut, sodass wir jetzt, ich weiß nicht, 20 Container mit irgendwelchen Steinen und Bauschutt und allem Möglichen erstmal da rausgeschafft haben, um die Fläche zu schaffen, um das Ganze zu strukturieren. Aber das kann man jetzt schon alles sehr gut sehen.
Okay, und wann kommen die Schakale?
Ich könnte jetzt einfach sagen, dass wenn die Anlage fertig ist, ja, also wir hoffen.
So ungefähr.
Also Ostern. Ostern ist so der Termin, den wir uns setzen, dass die Anlage dann auch.
Und wenn sie denn dann, wenn Mickey, der es ja hoffentlich noch lange macht und von allen sozusagen geliebt wird, kriegen sie dann auch noch neue Luchse dann wieder?
Ja, natürlich.
Ja, okay, also, gut. Also dann füllen sie auch Luchse wieder auf sozusagen. Nur jetzt im Augenblick nicht, damit Mickey nicht.
Ja, damit der jetzt nicht noch mehr Stress kriegt, also braucht in dem Alter. Aber natürlich ist es alles auf perspektivisch angelegt, dass wir da auf jeden Fall nochmal auch eine größere Gruppe an Luchsen haben.
Also Luchse, Goldschakale.
Ja, was das vielleicht noch so ein bisschen, was ich noch mal dazu sagen kann, von wegen auch so Verhältnismäßigkeit zu Zoos und so, wo man ja meint, wenn man jetzt einen sibirischen Tiger oder eine Impala-Antilope oder sowas haben möchte, das ist alles sehr schwierig und man muss gucken, wo man überhaupt solche Tiere herkriegt. Also ich habe jetzt weitaus mehr als 4 Monate gesucht, um überhaupt Goldschakale in Aussicht zu haben für nächstes Jahr. Okay. Es gibt 3 Haltungen in Deutschland, die alle kastriert sind. Das heißt, da gibt es keine Nachzuchten.
Ja.
Und wir haben wirklich im gesamten Ausland, das ist wieder auch der Vorteil, dass man eben über Zooverbände und so organisiert ist, wo man dann gucken kann, wo wird was gehalten. Man fragt da an in Ungarn, in Holland und Frankreich und guckt dann eben, wo sind Haltungen, wo werden eventuell Tiere abgegeben und sind jetzt schließlich doch fast beim Nachbarn fündig geworden, denn Arnheim, Burgers Park ist ja vielen auch ein Begriff, die halt haben noch Goldschakale auch in der Zucht und werden uns dann für nächstes Jahr welche zur Verfügung stellen.
Gut, die haben viele Affen übrigens, ne? Burgers zu.
Warst schon mal da? Ich habe gerade überlegt, mein Lieblingszitat bis jetzt ist, dann füllen sie die Luchse wieder auf.
Ja, ach so,
das war nicht witzig. Ich habe noch vorerst eine letzte Vokabelfrage. Und zwar gibt es etwas, das heißt Naturerlebnisschule. Was genau ist denn die Naturerlebnisschule?
Ja, die Naturerlebnisschule war eine der Bausteine, die wir eben durch den Förderverein damals schaffen konnten. Das eine war ja dieser Eintrittsbereich, den wir da gestalten konnten, um eine Sichtbarkeitmachung des Angebots zu erreichen. Und das andere war eben die bis dahin schon in Arbeit befindliche Zoo-Tiergehegeschule unter Dach zu bekommen. Wir hatten damals einen Bollerwagen, mit dem eine Mitarbeiterin Führung durchgeführt hat. Und wir hatten halt über dieses Projekt Eingangsbereich die Möglichkeit, auch noch ein Gebäude zu errichten. Das ist unsere Naturerlebnisschule, wo wir eigentlich, ja, wie die Zoos, eine klassische Zooschule betreiben. Mit Angeboten für Kindergärten, Kindertageseinrichtungen, Grundschulen, aber auch fortführenden Schulen. Und eben auch für Privatleute im Bereich von hauptsächlich Kindergeburtstagen.
45 Minuten haben wir schon.
Ach so, ich dachte dazu jetzt.
Ich war schon mit Gruppen, mit Klassen und alles dann in der Natur, wie heißt das?
Erlebnisschule.
Naturerlebnisschule.
NES, wie wir sagen.
NES, genau.
Die Abkürzungen sind ja ganz in, ne?
Ja, genau. NES, jawohl. Ja, da gibt's noch andere. Bei Nintendo gibt's das auch. Aber dazu wollen wir jetzt nicht vertiefen. Okay. Ja, Nintendo, NES-System. Okay. Ja, ist egal.
Super.
bis dahin vielen herzlichen Dank schon mal Einblicke in Tiergehege im Kaisergarten. Ich musste, obwohl ich das ja schon so lange kenne, man sagt ja immer Kaisergarten, ne? Wir gehen in den Kaisergarten. Aber tatsächlich ist es ja Tiergehege im Kaisergarten. Allein der Name Kaisergarten ist ja schon vollkommen falsch, ne? Der Westerholt, der war höchstens Graf, ja, irgendwie, und schon gar kein Kaiser, aber.
Die Diskussion hatten wir
bleiben,
schon mal.
Ja, wir bleiben dabei, Kaisergarten. Irgendwie. Also man sagt ja immer, wir gehen in den Kaisergarten, aber tatsächlich müsste man sagen, wir gehen ins Tiergehege im Kaisergarten, oder leiden Sie darunter?
Den Begriff Tiergehege im Kaisergarten habe ich eigentlich etabliert, weil als ich angefangen habe, hieß es wirklich Kaisergarten, und ich war ja, irgendwie muss man doch sowas nennen, man kann ja nicht einfach Kaisergarten sagen, wenn es nur ein Teil des Ganzen ist. Also das habe ich eigentlich schon in der Zeit etabliert, aber wir haben auch gesehen, dass es umso wichtiger war in jetzt diesen Zeiten, wo viele Leute anfragen, ob wir geöffnet haben und sie dann fragen, ist der Kaisergarten geöffnet? Offen. Und die Antwort ja dann heißt, der Kaisergarten ist frei zugänglich, aber das Tiergehege hat geschlossen. Also das kann, deshalb ist es schon ganz schön, wenn man dann auch einen Namen für das Kind hat.
Ja, das dauert aber noch eine Generation, bis sich das durchsetzt. ist so mein Eindruck. So, dann haben wir für unsere Gäste auch immer einen, neben diesen eher fachlichen, inhaltlichen, biologischen, verwaltungstechnischen Tiergehege-Teil, einen eher persönlichen Teil, unsere berühmt-berüchtigten Psychofragen. Soll ich mal anfangen?
Hauptsache, ich muss nicht singen. Alles andere mache ich.
Ja, wobei, dann dürfen wir das, müssen wir das weglassen, Julia, das mit dem Singen, ja, oder?
Ach, schade.
Nein, ist alles gut.
Ich habe mich schon so gefreut, sie würden sich nicht freuen.
Niemand singt hier. Ich darf auch nicht singen, obwohl ich gerne würde, aber lassen wir das.
Ich habe nie ein Verbot ausgesprochen, jetzt habe ich einen bösen Blick bekommen.
Okay, ja. Möchtest du starten? Also wir haben einen Teil, in dem wir dann versuchen, unsere Gäste ein kleines bisschen näher vorzustellen. Und die Fragen sind immer alle gleich. Caroline, schönen Gruß an der Stelle. Die macht dann wieder die Statistik. Hast du die Statistik gesehen, Julia? Die Caroline schon gemacht hat und angefangen hat aus unseren 94 Folgen jetzt inzwischen, also vorher sozusagen 93 Folgen schon ausgewertet hat, wer welche Antwort gegeben hat, die miteinander verglichen hat.
Das ist tatsächlich an mir vorbeigeschwappt.
Okay, wir gehen auf Folge 100, wenn wir darauf zurückkommen. Dann machen wir mal eine große Analyse. Du darfst anfangen.
Ich darf. Wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken, Sie haben ja schon ein bisschen davon berichtet, welche Begriffe würden Ihnen einfallen, um diese Zeit zu beschreiben? Einfach so Schnarkwörter.
Man merkt, man stöhnt. Ich glaube, ich habe drei Kinder, dadurch habe ich mir zu viel Gedanken über die Schule gemacht mittlerweile. Okay. Aber es ist eine gewisse...
Die eigene Schulzeit. Wo waren Sie auf der Schule?
Ich war auf dem Schalker Gymnasium.
Nein.
Wo? In Gelsenkirchen.
Okay.
Aber doch, es ist schon eine Sorglosigkeit und die Möglichkeit noch sich frei zu bewegen und zu überlegen, was man machen kann.
Ja, ein Stück Freiheit?
Ja, ein Stück Freiheit.
Okay. Julia?
Das hat mir, glaube ich, noch gar nicht so.
Ist das Freiheit?
Schon.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie später aussehen wird, aber ich kann mir vorstellen,
Das weiß man erst, wenn man hinterher eingebunden ist, dass es schon Freiheit war.
Ja, ja, richtig. Das ist erst in der Retrospektive dann wahrscheinlich so wichtig zu sehen. Ich habe mir ist aufgefallen, wir müssen zwischendurch mal Frau Perreis Namen auch sagen. Ne? Wir reden jetzt die ganze Zeit, aber wir haben sehr selten gesagt sozusagen und sie dann also auch angesprochen, jemand, der das mal so hört. Also Frau Dr. Annette Perrey ist heute bei uns zu Gast. Was für ein Schülertyp waren Sie denn?
Ich war ein Typ, ich war nicht besonders ehrgeizig, weil es immer gelaufen ist.
Mhm.
Ich habe gesagt, bis zum Abitur habe ich eigentlich nie gelernt.
Also so der Effiziente oder die Effiziente.
Ich war eigentlich eine ganz gute Schülerin, habe aber dann leider bin ich dann so mit Abitur und Studium habe ich gesehen, dass man doch auch lernen muss, um dann bessere Noten zu bekommen.
Okay.
Sie würden 1.000 Euro erhalten und Sie dürfen mit dem Geld machen, was Sie möchten. Was würden Sie damit tun? Jetzt ist natürlich wieder die Gefahr bei so thematischen Sendungen, dass sich das immer auf das Thema bezogen wird. Aber Sie dürfen frei wählen. Ja, es muss gar nichts mit dem Kaiser.
Also ich muss das jetzt nicht ins Tiergehege stecken.
Nee, müssen Sie nicht.
Dürfen Sie, wenn Sie wollten, aber vielleicht finden Sie ja auch irgendeine private Lösung. Wenn Sie drei Kinder haben, ist es relativ einfach.
Ach nein. Das ist ja eigentlich, sag mal, also wenn man Kinder hat, steckt man das Geld ja sowieso schon dahin.
Natürlich.
Und wenn man zusätzliche Gelder hätte. Ich würde es schon... Ich liebe meinen Garten und da würde ich das, glaube ich, irgendwie reinstecken für besondere Dinge, die ich mir sonst nicht holen würde. Sei es von Bepflanzungen oder was Besonderes bei Bauen dort oder so.
Ist nicht ganz einfach, als Biologin dann einen Garten zu haben, oder? Da denkt man doch dann immer anders.
Ich weiß nicht, wie man anders denkt, weil ich ja nur so denke, wie ich denke.
Okay, natürlich. Ja, klar. Wie doof schon wieder. Okay, natürlich. Ja, ich dachte, ne, also man macht sich doch dann immer, Gott weiß wie, Gedanken um so Gartengestaltung, welche Arten man einsetzt und möchte das dann auch irgendwie.
Also ich glaube, dass ich nicht so konventionell denke. Also ich gucke mir eigentlich nicht an, wie ein Garten aussehen soll, an Beispiel anderer Gärten, sondern da gehe ich sehr gefühlt vor. Also was ich an Pflanzen mag. Ich bringe auch gerne Pflanzen aus dem Urlaub mit. Ich bin also eine sehr frankophil und fahre für die Bretagne auch in Urlaub. Also bei mir sind ganz viele Hortensien, die ich jetzt als Büsche schon mittlerweile habe, also in diese Richtung das zu gestalten. Also guckt natürlich Bienenfreundlichkeit und so, natürlich guckt man danach. Ich würde jetzt keine irgendwie, ja, wie heißen sie, Lorbeerbäume dahinstellen oder irgendwie mit Buchsbäumen arbeiten oder solche Sachen. Das ist einem schon fern, wenn man Biologe ist, glaube ich.
Die nächste Frage ist ganz einfach für Sie. Sie dürfen eine berühmte Persönlichkeit treffen. Als Biologin ist das einfach. Sie dürfen eine berühmte Persönlichkeit treffen. Wen würden Sie treffen wollen. Wo? Ist übrigens egal, ob der oder diejenige noch lebt oder bereits verstorben ist. Wen würden Sie mal gerne, wer ist so eine Ikone, wer hat Sie vielleicht beeinflusst, wen finden Sie so toll, mit wem würden Sie mal ein Gespräch führen, zum Kaffee und Kuchen einladen, einen Spaziergang durchs Tiergehege machen. Mit wem würden Sie das gerne machen?
Das war ich. Das wäre mal schön, wenn man so drei verschiedene Möglichkeiten hätte, was man...
Ja, also, ach, Sie dürfen gerne links und los,
also,
links und los.
Gruppentreffen geht auch. Ja. Gruppentreffen.
So richtig spontan fällt mir dazu jetzt gar nichts ein. Aber wenn ich wirklich mal gerne kennenlernen würde, weil sie mich über den Laufe der Zeit jetzt wirklich sehr beeindruckt hat, ist Angela Merkel.
Okay.
Ich bin keine, also kann ich jetzt einfach auch sagen, ich bin keine CDU-Wählerin. Ich finde diese Frau bloß total beeindruckend. Und wenn man das jetzt geschichtlich verbindet, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ich meine, eine der Dinge war eben auch die große Migration, Immigration, was da auch von ihr gesellschaftlich in angestoßen worden ist, fände ich das, glaube ich, schon sehr interessant.
Okay, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir Angela Merkel, doch, ich glaube, hatten wir auch schon.
Sogar ja, ja. Zwei, drei Mal.
Ja, ja, okay. Ja. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, hätte ich irgendeinen berühmten Biologen erwartet von Darwin.
Ja, Vorurteile hier schon wieder. Ja,
bitte?
Mensch, Klischee-Denken.
Ja, ja, also, aber wenn man sich damit beschäftigt.
Das schon, aber das Thema ist einem ja viel näher. Ne? Also eigentlich sind das ja so, also wenn ich mit dem biologischen Hintergrund habe ich mich ja sehr, sehr viel mehr beschäftigt, als ich das zum Beispiel in anderen Fachrichtungen habe. Ich finde auch so Psychoanalytiker und solche Leute finde ich total spannend, aber das kenne ich halt nicht so. Und deshalb fände ich es, glaube ich, noch spannender. Ich würde auch gerne Musiker treffen. Also Sting zum Beispiel würde ich auch sehr gerne mal treffen.
Sehen Sie? Ne? Ja, jetzt haben wir doch nur einen rausgearbeitet.
Wenn Angela Merkel jetzt Sting auch treffen möchte, genau, dann geht das auch mit der Gruppe treffen.
Als Gruppe.
Bestimmt.
Also mir fallen bestimmt nachher auch noch mehr ein, aber das wäre mal so eine Sache, die man, wenn Sie mir das vorher sagen, dann könnte ich besser so eine Gruppe zusammenstellen, die ich gerne hätte.
Jetzt geht es um eine Empfehlung. Und zwar, wenn Sie einem jungen Menschen einen Film oder ein Buch empfehlen müssten, das er oder sie gelesen oder gesehen haben sollte in seinem jungen Leben, welches Buch oder welchen Film würden Sie empfehlen? Gibt es etwas, das Sie beeindruckt hat oder weitergebracht hat?
Klar gibt es Klassiker, die ich auch in meiner Kindheit gelesen habe, wo ich immer sage, man sollte sich die heute auch antun, ne, weil man einfach dadurch Nathan der Weise oder so. Natürlich gibt es solche Dinge, die alle auch heute lesen. Ich sehe das aber meinen Kindern auch, wo ich auch denke, das sind Dinge, die sollte man kennen. Aber ich finde, vieles ist wirklich so sehr zeitbezogen wichtig, was für mich wichtig war, in meinem Alter heute oder zu einem gewissen Alter, als ich jünger war, das verändert sich. Also jetzt Ihnen, ne, als junge Frau einen Tipp zu geben, das finde ich wirklich schwierig. Weil ich glaube, dass für Sie heute andere Sachen relevant sind, als das, was mich vielleicht damals geprägt hat.
Aber vielleicht gibt es ja etwas, so ein Buch oder auch einen Film, der Sie geprägt hat, wo Sie dann sagen, boah, das hat mein Leben verändert, dass ich dieses Buch gelesen habe oder diesen Film gesehen habe.
Es ist tatsächlich ein Buch von Heinroth. Mhm. Warum hat dieses Tier diesen Schnabel? Da geht es um Evolution. Ich bin ja aus der zoologischen Richtung oder tierpflegerischen Richtung in das Studium gegangen, also sehr praktisch. Ich fühlte mich auch voll als Praktikerin. Ich habe ja schon gesagt, also das Lernen musste ich erst lernen, dass man auch die faktischen Dinge irgendwie sich aneignet. Und das hat wirklich das Interesse geweckt an zum Beispiel an diesen Hintergründen von Evolution, Zoologie, Tierwerdung. Also das wäre auch zum Beispiel ein Buch, wenn einer interessiert ist, sowas in die Richtung zu machen, würde ich das immer anempfehlen.
Mhm. Wozu aber hat das Vieh diesen Schnabel?
Genau.
Das ist das. Okay. Oskar Heinroth und Konrad Lorenz?
Genau.
Das Buch. Okay. Gut. Nehmen wir mit auf unsere Liste, ne?
Machen wir.
Ja, prima. Ich bin dran?
Ja.
Oh, ich bin verrutscht. Julia, hilf mir.
Das Projekt.
Ach so, was? Danke. Was ist denn Ihr nächstes Projekt? Ich weiß. Oh. Die Goldschakale. Vielleicht gibt's noch darüber hinaus etwas für Sie oder für Sie persönlich, was Sie sich so als nächstes Großes oder Größeres vorgenommen haben?
Also diese Goldschakal-Sache bei uns mit dem Luchsgehege ist ein Riesenprojekt.
Glaube ich.
Das ist das größte Projekt, was ich begleiten konnte und ich glaube auch vom Gehege her, was es überhaupt erfahren hat in einem Zuge. Wir haben ja nicht nur das verändert im letzten Jahr, wir haben auch viel am Personalbereich verändert. Wir haben ziemlich aufgestockt. Das sind eigentlich alles Dinge, die jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Ausbildung ist ja auch ein Thema bei uns im Tiergehege. Ich habe viel Auszubildende laufen. Auch da hoffe ich mit der neuen Personalorganisation, die wir haben, und der neuen Struktur, die wir auch da schaffen, eben die Dinge auch nochmal anders in den Vordergrund zu bringen. Das ist eigentlich so, sag mal, beruflich mein Ziel. Mhm. Und persönlich, ich bin 51. Ich habe gestern noch zu einer Freundin gesagt, ich fühle mich nicht alt, aber ich habe keine Zeit zu verschenken. Das ist so das Alter, glaube ich, wo man ist, ne? Man denkt ja nicht, man macht irgendwann jetzt die Klappe zu, aber man weiß ja auch, dass Dinge, die man machen möchte, jetzt eigentlich angegangen werden müssen, weil man nicht sagen kann, naja, das mache ich mal in 10 oder in 20 Jahren. Und entsprechend, das habe ich mir so ein bisschen vorgenommen, da auch persönlich wieder mehr auf mich zu gucken. Meine Jungs sind jetzt, meine Großen werden 18 nächstes Jahr, mein Kleiner wird nächstes Jahr, also ist jetzt 13, wo man ja so auch so Freiheiten kriegt, mal wieder so in die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und unabhängig auch mal von den Kindern zu gucken. Das ist so das, was ich spannend finde und wo ich mich auch jetzt in den nächsten Jahren drauf freue.
Okay, für die Eltern, es wird ein bisschen entspannter, wenn die Jungs 13 sind. Meine Alterserfahrungen sind da andere, aber ich weiß natürlich, was Sie meinen. Sie
der haben ist voll pubertär, der 13-Jährige, aber das ist schon richtig. Aber ich habe Zwillinge, die werden 18, das ist eine ganz andere Kategorie gewesen. Ja. Von daher, mit einem komme ich ganz gut klar.
Und der hat zwei große Brüder, das ist auch schön. Okay, letzte Frage.
Genau, unsere letzte Psychofrage ist, wenn Ihr Name für eine Maßeinheit stehen würde, was würde diese Maßeinheit beschreiben? Und jetzt als kleinen Tipp hinterher, es könnte zum Beispiel eine von Ihren persönlichen Eigenschaften sein, die Sie auszeichnet.
Ein Perei sozusagen, ne?
Genau.
Was ist ein Perei?
Siehst du, das ist der Unterschied, Julia, wenn wir einen Naturwissenschaftler hier sitzen haben. Oder im Gegensatz, ich möchte jetzt nicht lästern, aber im Gegensatz zu einem Historiker, die wissen dann nämlich sofort, was gemeint ist mit Maßeinheit und Einperei. Ne? Das ist der Unterschied.
Das stimmt.
So, jetzt haben wir Ihnen nochmal Zeit gegeben, nachzudenken.
Ja,
Ihre bedeutsamsten Eigenschaften. Fragen,
muss man sagen. Also wenn man die vorher schon mal nicht überdenken könnte, würde man wahrscheinlich was Tiefsinnigeres rauspulen. Also wenn ich einen Perei höre, das ist ja nicht nur mein persönlicher Name, sondern auch der Name meiner Familie, ist eine Eigenschaft, denke ich, von uns, dass wir und von mir, dass ich sehr nachhaltig und loyal bin. Mhm. Das wäre, glaube ich, eine Eigenschaft, die ich mir nachhaltig in dem, was ich mir vornehme und wie ich auch zu Leuten stehe. Also das gehört, also ist sowohl was Sächliches als auch was in meinem persönlichen Dingen steht.
Ja, das ist auch schön, ne? So Loyalität ist auch wichtig, ne? Also da kommt nicht nur meine alte italienische Seele durch, sondern so die Familie spielt dann schon auch eine große Rolle, ne? Das hat auch was mit Loyalität zu tun. Sehr schön.
Das war doch tiefgründig.
Ich meine, wir sind Schulpodcast, ne? Also wir können ja ein bisschen anspruchsvoller auch, ne?
Nee, weil Frau Perei gesagt hatte, wenn sie mehr Zeit gehabt hätte,
Genau. Ich fand das gut. Ich konnte jetzt auch wieder biologische Namen von wissenschaftlichen Namen von Tieren. Okay.
Wir sind schon beeindruckt von Ihrem Hintergrundwissen.
Dankeschön.
Heute. Das ist wirklich nicht mehr nötig.
Das nennen wir Klugscheißen normalerweise. Ja, dann sagen wir schon mal bis dahin vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen, Frau Dr. Danke Annette Perei, Leiterin des Tiergeheges im Kaisergarten und auch Namensgeberin, wie ich jetzt gelernt habe, des Tiergeheges im Kaisergarten. Und Juna war ganz brav die ganze Zeit, kommt von links nach rechts und lässt sich überall einmal streicheln, ein ganz, ganz brav. Machen wir noch den Abspann, also vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Es war schön, war auch sehr interessant.
Dankeschön. Raten Sie mal, wie lange wir schon reden?
Ja, jetzt habe ich schon, ja, gerade waren es ja schon 45 Minuten, also wird es fast eine Stunde sein. Ne?
Eine Stunde sind wir.
Ich dachte vorhin, als ich hörte, dass es so lange dauert, ich so, was soll ich so lange erzählen? Ne?
Ja, aber dann vergeht es darüber. Genau. Ja, das geht all unseren Gästen so. So, und an der Glocke sieht man es auch, 45 Minuten sind wieder vorbei. Für uns Zeit, zum Ende zu kommen. Wie immer machen wir den Abspann. Abspann darfst du. Nee, ich doch, du bist dran. Ich hab den Vorspann
gemacht. Ich wollte gar nicht diskutieren. Alle Neuigkeiten werden auf der Schulhomepage veröffentlicht. Das ist hhg.org. Wer sehen möchte, was es Neues gibt, kann da drauf zugreifen. Das war jetzt echt nicht schön formuliert. Unseren Podcast kann man auf unserer eigenen Website sehen, und zwar heinefunk.de, wie auf allen anderen Streaming-Plattformen, zum Beispiel Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast und alle weiteren. Wir sind auch auf Instagram, Facebook und Twitter unterwegs. Und wer uns gerne schreiben möchte, kann das machen. Wir haben eine eigene E-Mail-Adresse, die lautet heinefunk@heinefunk.de.
So, wir verabschieden uns in die Herbstferien. Die nächste Folge ist schon in Planung, aber das ist noch nicht ganz fest. Deshalb werden wir das jetzt noch nicht spoilern und noch nicht sagen. Und es geht vor allen Dingen, Julia, auf Folge 100 zu. Und Folge 100 haben uns ganz was Besonderes ausgedacht. Und da werden wir dann mal schauen. Das wird ganz, ganz etwas Besonderes.
Ich freue mich.
Wir sagen vielen, vielen herzlichen Dank. Danke an die Technik, danke an Jonas. Wir haben Anna gar nicht erwähnt, die heute ganz brav noch dabei war. Anna Kersing wird unser Team verstärken. Beim nächsten Mal dann, oh, jetzt spoilere ich doch, nein, also Anna Kersing wird bald vor dem Mikrofon zu hören sein. Schön, dass du da bist, schön, dass du bei uns bist und schön, dass du uns unterstützen möchtest. Und das war's auch schon. Vielen herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de.